Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. In einer fast sommerlichen Content Kompass Kompaktfolge sprechen der sommerliche Olaf Kopp heute in Portugal bei Traumwetter und ich, der Gidon Wagner, bei nicht so Traumwetter über traumhafte Neuigkeiten aus der Content-Marketing-Welt. Zum Beispiel Olafs neues Buch.
Ja.
Und eine ganz spannende Studie haben wir noch drin und wir reden über die Quality Rater Guidelines von Google, die heißen inzwischen Search Quality Elevator Guidelines.
Ja, ja.
Schiffskapitäns Gemeinschaftskajüten Guidelines. Und ja, da ist der Titel von deinem Buch auch so sperrig, Olaf?
Nee, der Buchtitel lautet Content Marketing entlang der Customer Journey. Dein Leitfaden für nutzerzentriertes Marketing mit Inhalten.
Geil. Geil. Ist das ein richtig gedrucktes Buch? Oder?
Das Buch gibt es bei Amazon über KDP, im Self-Publishing habe ich es rausgebracht für über Print on Demand.
Geil.
Und ist aber recht teuer bei Amazon, muss ich sagen. Es kostet aber auch, weil ich mit einem Farbdruck, da sind über 100 Abbildungen drin und die wollte ich gern in Farbe haben und somit kosten dieses 292 Seiten und das kostet dann in Produktionskosten, wenn du dieses KDP Print on Demand nutzt, kostet das halt knapp 20 Euro Produktionskosten alleine, ne?
Also 69 Euro Endkundenpreis sehe ich hier.
69 Kunden Endkundenpreis ist halt teuer, die digitale Version als E-Book gibt's bei mir auf der Website für 49 Euro.
Das darf man machen, kann man das sozusagen über einen Verlag rausbringen und bei sich selber.
Es ist Self-Publishing. Ich habe es selber rausgebracht, ja, genau.
War das ein fetter Aufwand, das bei Amazon reinzubringen? Oder hast du es machen lassen?
Du kannst ja alles selber hochladen, du musst es halt formatieren. Am Schluss ist es eine Heidenarbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so lange an der Formatierung sitze, weil in dem Moment, wenn man es hochlädt bei Amazon, zerschießt doch teilweise die Word-Formatierung. Du lädst ein offenes Word-Dokument hoch und dann bringt es quasi Amazon dann über eine Automatisierung quasi in Form und du musst halt immer darauf achten, dass die Bildunterschriften nicht auf die nächste Seite rutschen oder über der Grafik dann hängen und dann, dass die Seitenumbrüche stimmen und die Seitenzahlen mit aus dem Inhaltsverzeichnis bedingen. Also das ist eine Menge Arbeit noch gewesen, hätte ich nicht gedacht so.
Ah, interessant. Man lädt inzwischen eine Word-Datei hoch. Das war früher, glaube ich, komplizierter.
Also du lädst ein offenes Word-Dokument, Amazon versucht sich auch an die Word-Formatierung zu halten, die du nutzt, aber verändert halt teilweise auch noch was. Ne? Du musst es halt dann auf dein Buchformat runterbringen in Word, dann lädst du quasi das Manuskript hoch und dann musst du halt nochmal alle Seiten überprüfen. Ne? Und das ist bei über 290 Seiten jetzt auch ein bisschen mit Arbeit verbunden.
Und dann musst du nacharbeiten in deinem Word-Dokument und sozusagen übersetzen. Yeah. Jetzt hat Amazon hier einen Absatz weggemacht. Jetzt muss ich da einen Absatz reinmachen.
Genau, du musst es immer wieder hochladen. Das dauert dann, kann bis zu 10 Minuten dauern, bis du dann die Preview-Version siehst bei Amazon, wie es dann aussieht im Word-Druck. Also du hast immer, da gibt dir Amazon teilweise auch Fehler aus, wenn zum Beispiel die Grafiken über den Randbeschnitt gehen oder sowas. Mhm. Und dann musst du halt jedes Mal neu anfassen. Also ich habe das Manuskript mit Sicherheit 15 bis 20 Mal da hochladen müssen und wieder mit korrigierten und immer wieder. Und dann musst du mal 5 bis 10 Minuten warten, bis du dann wieder gucken kannst, ob jetzt alles in Ordnung ist. Kannst du dir ausrechnen, wie viel Zeit man damit verbringen kann. So.
Mhm. Ja, ja, ein, zwei Tage. Locker.
Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet zum Schluss noch, dass es noch so eine Heidenarbeit wird, irgendwie, aber fürs nächste Buch weiß ich Bescheid.
Was mich jetzt interessieren würde, es wäre doch geil, wenn dein Buch zu Customer Journey rankt, oder? Bei Amazon. Ich berate ja auch einen Verlag zu Amazon-Texten und merke ja oder habe gemerkt, dass es gibt eigentlich ja nicht nur YouTube und Google, sondern auch Amazon als Suchmaschine. Keine Ahnung, dann die drittgrößte.
Also ich habe bisher immer geguckt, wo es für Content Marketing rankt. Natürlich hat das auch viel mit den Verkäufen zu tun. Als auch mit den Bewertungen. Und ich muss sagen, ich habe schon, die erste Bewertung war gleich eine Negativbewertung. Das ist ein bisschen
schade gewesen.
Die kam auch erstaunlich schnell. Die kam ein paar Tage, nachdem ich es überhaupt erst veröffentlicht habe. Ich habe das Gefühl, das ist auch von einem Neider gewesen. Aber
kaum wissenschaftlich oder journalistisch und definitiv zu teuer für den fehlenden Inhalt. Aha, das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen.
Es ist so ein bisschen unfundiert auch die, also seine Rezension ist ähnlich unfundiert wie das, was er mir vorwirft, weil er wirft mir eigentlich unfundiertes Arbeiten vor.
Ja, vor allem ein Stern ist dann wirklich so, okay, so zum Kotzen drauf, ein Stern gebe ich ja, keine Ahnung, Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich an.
Vor allen Dingen, ganz ehrlich, also es ist das am 27. das Buch rausgekommen, am 2. wurde die Bewertung gemacht. Allein die Versandzeit sind 4 bis 5 Tage. Der Mensch kann dieses Buch nicht so schnell durchgelesen haben.
Okay.
Also es ist
das ist doof. Jetzt muss ich mir das Buch kaufen und dann eine realistische Bewertung abgeben, oder? Aber bei mir rankt es zu Customer Journey auch schon auf der ersten Amazon-Seite.
Okay. War mir, ist es für mich auch nur, weil manche wollten es gerne im Print haben, mir ist die digitale Version eigentlich wichtig, aber da sind auch Lesetipps. In der digitalen Version habe ich ja Lese- und Hörtipps, da habe ich auch ein paar Content-Kompass-Links von uns zu folgen drin. Das konnte ich natürlich im Printformat nicht machen, weil du ja daraus nicht auf Links klicken kannst. Ne? Also ich würde mir die digitale Version wahrscheinlich kaufen, auch aufgrund des Preises, als auch aufgrund der Links, die da halt noch und weiterführende Hörtipps und Lesetipps halt. Ne?
Okay, wird auch schon gesucht. Ja. Der alte Influencer Olaf wird schon gesucht, schlägt mir Google schon vor. Ah nee, okay, das ist, ich habe so einen riesen Artikel von dir. Wo gibt's das auf smdeutschland.de?
Einfach nach Olaf Kopp Content Marketing Buch googeln, dann ist, glaube ich, die Landingpage gleich an 1. Okay. Da gibt es eine Landingpage zu und ist in meinem Premium Gold-Jahresabo sind die E-Books alle mit drin, inklusive. Ne? Beim Silber nicht, aber beim Gold schon. Sprich, du kannst auch gleich das Premium, aber wenn dir die Blogbeiträge auch wichtig sind, die ich schreibe im Premium-Bereich, dann kannst du quasi mit dem Gold-Jahresabo die E-Books und die Blogbeiträge.
Ah, super.
So, ja.
Ja, geil, das schreit doch mal nach, das müssen wir doch bald mal in ein Gewinnspiel einbinden, dein Buch, ja, oder? Ja,
das können wir gerne machen. Wir können auch gerne mal ein Gold-Abo vor.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass du inzwischen verschiedene Abo. Ich dachte, du hattest nur dein Premium-Abo.
Ich hatte tatsächlich. Ich habe heimlich still und leise aus dem Lifetime, was noch deutlich günstiger war, ein Jahresabo gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist schon. Will heute schon animieren, auch dran zu bleiben. So.
Mhm.
Ich merke, dadurch gewinnt das alles noch an Wert, dass die Leute auch wirklich regelmäßig reingucken.
Ja.
Und wenn du einmal zahlst und kannst dann immer lesen, dann habe ich das Gefühl, vergessen die Leute das auch schnell irgendwie, dass sie bei dir ja mal Geld bezahlt haben irgendwie.
Das und das ist natürlich auch verschenkt einfach. Also zahle einmal 50 Euro und du liest meine Artikel umsonst. Was nichts kostet, ist nichts wert. Den alten Grundsatz habe ich mir gemerkt, so in meiner frühen selbstständigen Zeit habe ich viel so Vertriebler gekannt und die haben immer, was nichts kostet, ist nichts wert.
Mhm.
Das, ja.
Jetzt genau. Kommt da, erzeugt da ein bisschen Lesedruck. Ich habe auch ich habe mir da noch überlegt, wie kriege ich die Premium-Nutzer informiert über neue Blogbeiträge. Ich hatte gedacht, ob ich eine LinkedIn-Gruppe aufmache oder eine Facebook-Gruppe für die Premium-Nutzer. Dann ist mir aufgefallen, dass aber die einen sind bei Facebook und nicht bei LinkedIn und umgekehrt, dann funktioniert das nicht. Jetzt werde ich es über Newsletter halt machen. Ne? Also über E-Mail versuche ich die Leute dann monatlich darüber zu informieren.
Okay.
Was es an neuen Content gibt.
Okay, dieses Content Marketing entlang der Customer Journey, das ist ja wirklich so das Mantra, dass du rauf und runter betest. Das ist ja so, damit willst du verknüpft sein in der Öffentlichkeit, ne?
Erstens das. Zweitens sind die Bücher, ich habe ja 2013 schon mal ein E-Book geschrieben über AdWords-Optimierung. Diese E-Books sind auch immer so eine Art Abschluss. Also du hast dich jahrelang mit einem Thema tief beschäftigt, hast Blogbeiträge einzelne, vereinzelte geschrieben und willst es irgendwann mal auch so mal ein Denkmal setzen sozusagen irgendwie, damit du auch abschließen kannst und dich noch Themen irgendwie zuwenden kannst. Und das Thema habe ich ja seit 4, 5 Jahren jetzt wirklich maßgeblich irgendwie getrieben in der Branche auch. Und deswegen wollte ich das mal alles, was ich da so gelernt habe in den letzten 4, 5 Jahren, mal zusammenfassen in dem Buch und alles mal so kompakt zusammen veröffentlichen.
Okay, geil. Was lerne ich in dem Buch? Nimmt es mich auch so an die Hand, wie ich jetzt selber die Customer Journey meiner Kunden erfahre und dann da Content Market, oder was sind Beispiele drin oder was ist so, wie ist das
Buch gemacht? Es ist im Endeffekt, ich gehe teilweise in die, es ist ein bisschen schwierig, das Thema in der Gänze irgendwie dann zu erfassen, vor allen Dingen, weil man ja auch dann mit den verschiedenen Gewerken, ich bin zum Beispiel im E-Mail-Marketing jetzt nicht, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, da wird es dann schwer, da in die Tiefe zu gehen. Ich versuche halt doch alles zu beleuchten, was überhaupt an Content, ich gehe eigentlich den kompletten Content-Marketing-Prozess, den ich ja damals auch entworfen habe, versuche ich jeden Punkt einmal durchzugehen, sind Beispiele drin, bei so SEO-bezogenen Sachen gehe ich teilweise in die Tiefe und gebe sogar Prozessbeispiele oder was heißt Prozessbeispiele? Ich gebe Prozesse, ich habe zum Beispiel eine Prozessgrafik, eine Flussdiagrammgrafik für einen oder einen Flussdiagrammbaum für einen Content Audit. Wie mache ich einen Content Audit irgendwie? Habe ich erstellt. Oder wie mache ich einen Themenstrategieplan? Solche Geschichten sind da drin und teilweise wie auch neue Sachen, die es so noch nicht zu lesen gibt. Zum Beispiel, wie bestimme ich die Content-Effizienz? Also wie effizient einer aus Sichtbarkeitssicht in Suchmaschinen sein Content produziert und solche Geschichten. Das sind Sachen, die sind, es sind Teile davon, die wir auch hier im Content Kompass bei uns in verschiedenen Folgen schon besprochen haben. Es ist, geht halt da nochmal in die Tiefe, nimmt teilweise Blogbeiträge auf, die ich in den vergangenen Jahren geschrieben habe, erneuert diese, ich habe dieses Core Pruning von der Doris Altmaier mit aufgenommen.
Geil.
Ich glaube, es ist so ein Rundumschlag, einfach was man im, und es ist kein Anfängerbuch, ne? Also für alle, ich schreibe auch im Amazon-Text zum Beispiel auch, also auf der Landingpage, dass ich jedem, der sich noch nicht so tief im Thema Content Marketing drin ist, der soll sich erstmal mit dem Buch von der Miriam Löffler, Think Content, oder mit verschiedenen anderen Einsteigerbüchern, sage ich mal, zum Thema Content Marketing erstmal auseinandersetzen, bevor er in mein Buch einsteigt. Weil ich glaube, bei mir ist es halt schon ein bisschen advanced, so was ich da schreibe.
Okay. Ja, das steht am Anfang drin im Buch. Pass auf. wenn du noch nicht so tief drin bist, leg das Buch erst zur Seite, sonst wird dein Kopf explodieren. So ungefähr.
Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mir noch in der Version 2 irgendwann für die einzelnen Kanäle und Gewerke mir noch Spezialisten dazu hole und dass das Buch dann noch erweitert wird. Ich habe jetzt für das Thema Content Design zum Beispiel einen Gast Unterkapitel von Robert Weller drin. Und den hat er geschrieben. Grüße an Robert. Danke dafür. Robert. Und ein Vorwort kommt von Stefan Tisch. So, das hat mich ganz besonders gefreut. Der ja auch zweimal schon bei uns im Content Kompass war.
Geil. Ja, sehr cool. Ja, spannend. Dann auf SEM Deutschland gehen. Oder wir machen den Link in die
Shownotes rein. Genau, zur Landingpage dann.
Ja, geil. Dann herzlichen Glückwunsch. Seit wann ist das Buch jetzt draußen?
27. April.
Ah. Okay, seit einem Monat. Und wie läuft's bisher?
Was gut funktioniert hat, vielleicht so als kleinen Tipp, wenn man Paid Content auch arbeiten will, das hat ganz gut funktioniert. Also dieses Buch, man kann es ja einzeln kaufen und ich habe eine Rabattaktion bis zum 15. April, Mai laufen lassen mit 30% für das Jahresabo Gold, wo das Buch mit drin war. Und Ziel war ja schon, die Leute eher zu animieren und zu motivieren, das Jahresabo abzuschließen, als das Buch einzeln zu kaufen. Und das funktioniert.
Das hat funktioniert. Du warst gerade weg. Das hat funktioniert.
Das hat ganz gut funktioniert. Der Plan ist aufgegangen.
Cool. Glückwunsch. Sehr gut. Dann kannst du irgendwann nur noch in Portugal auf der faulen Haut liegen, während also die Jahresabos.
Reich bin ich nicht, immer noch nicht, aber ich habe das Buch war so ein Event, der Buchlaunch war so ein Event, um Leute auch nochmal auf mein Jahresabo aufmerksam zu machen und generell dann auch zu meinen Blogbeiträgen und so. Da bringe ich ja auch fast monatlich immer was.
Ja. Nein, so. Ja, da wirst du noch viel optimieren können auch. Also zumindest können. Wir machen das bei der Wortliga ja auch ständig. Also wir haben sicher schon 3-4 Mal so ein paar Sachen gemacht, die Verkäufe nochmal so richtig angeheizt haben.
Du brauchst immer so Ereignisse, ne? Und dann am besten mit Rabattcode koppeln irgendwie oder sowas und dann.
Rabattcode ist auch eine gute Idee. Das machen wir bisher noch nicht. Mhm. So, da gibt es bei uns unterschiedliche Stimmen im Team zu Rabattcode. Aber wir haben zum Beispiel verschiedene Arten gehabt. Also wir sind ja Freemium, so wie du. Mhm. Also kostenlos und wenn du mehr willst, dann bezahlen. Mhm. Und da haben wir halt, wir haben irgendwann zum Beispiel dieses Pop-up eingebunden. Am Anfang war es eine Zeichenbegrenzung und seitdem wir das Pop-up drin haben, haben wir viel, viel mehr Verkäufe. Gleichzeitig können aber alle Leute das Tool unbegrenzt nutzen, weil es ja nicht mehr diese Zeichenbegrenzung ist. Also haben die Qualität verbessert vom Free-Tool und die Conversion Rate. Und so Sachen kannst du bei dem Blog sicher auch noch, bin ich mir sicher.
Ja,
so Sachen also Hebel finden.
Ich gehe halt immer Stück für Stück so ein bisschen vor. Also das habe ich für mich identifiziert, dass du, wenn du zeitlich begrenzten Rabatt hast, dass du die Leute schon motivieren kannst, dann auch auf das nächstgrößere Paket quasi zu switchen, so irgendwie, und nicht nur das Einzelbuch zu kaufen. Und, und ich glaube, es ist gut, wenn man dem Kunden quasi die Wahl lässt, ne? Also, dass er das Gefühl hat, er kann bestimmen, was er auswählt, so.
Genau.
Also, dass du verschiedene Varianten im Endeffekt hast, wo er bestimmen kann. Ja, auch je nachdem, was er haben will. Der eine interessiert sich weniger für SEO irgendwie, für den ist vielleicht vieles in meinem Blog nicht so interessant, dann will er, kauft er sich halt nur das Buch einzeln, so, ne?
Mhm. Hast du in diesem Preismatrik kennen? Hast du das Schrottprodukt, das eigentlich total mieses Preis-Leistungs-Verhältnis hat?
Ja.
Dann hast du in der Mitte das Produkt, das du verkaufen willst,
und rechts hast du das und in der Mitte
Rolls-Royce vergoldet.
Meistens wird die Mitte genommen.
Meistens wird die Mitte genommen, genau. So machen es alle, außer uns und dir.
Im Endeffekt habe ich auch drei Varianten. Also die Silber, zum Beispiel die Silber-Variante wird fast gar nicht gebucht, also nur die Blogbeiträge. Also nur es gibt ja die Silber-Variante, Jahresabo Silber, das sind nur die Blogbeiträge.
Was ist Stufe 2?
Stufe 2 ist, und da gibt es nur das E-Book einzeln. Mhm. Und dann gibt es da eben das Jahresabo Gold, wo quasi das beides Silberpaket, das Silberpaket, Silberjahresabo und das E-Book mit drin ist.
Aber dass nur die Beiträge im Abo sind, war doch jetzt 2 Jahre dein Hauptprodukt, oder?
Ja, genau.
Aber seit dem Buch läuft so viel besser, heißt es.
Ja.
Ah, okay.
Ich habe natürlich die Preise erhöht, ne? Also es sind jetzt das Silber-Abo, wie du sagst, was bisher so
40
gab,
Euro oder
das
so.
Das kostet glaube ich 110 jetzt inzwischen und als Jahresabo und das andere kostet, das Jahresabo Gold kostet 160 Euro.
Ja, aber du hast mit 40 Euro gestartet, glaube ich.
Ja, genau. Und ich habe jetzt
billiger Schrott.
So gearbeitet, dass ich mit jedem Beitrag erhöht habe um x Euro. Das habe ich jetzt irgendwann mit der Einführung des Abo-Modells halt dann auch
aufgehört. Ja, also wir haben auch bei uns bei der Wortliga Textanalyse haben wir ziemlich genau vor einem Jahr die Preise einfach verdoppelt. Wir haben sie einfach verdoppelt. Mhm. Man muss dazu sagen, davor waren sie halt auch super billig. Also jetzt kostet es halt 100 Euro im Jahr das Tool ohne Werbung und mit allem drum und dran. Und wir haben nichts. Unsere Verkaufsrate ist eher halt höher geworden. Wir verbessern es natürlich auch laufend, aber das machst du ja auch. Bei dir kommt ja ständig was dazu. Und dafür muss man einfach was verlangen, sonst denken sich Leute, was ist das hier für ein...
Naja, wenn ich mir so angucke, was so aus der Sur, da wenn du dann so Kurse für 499 Euro und so, und dann bekommst du einmalig so ein Paket. Ist dann, also es gibt, wenn man sich so manche andere anguckt, also in unserer Bubble ist das vielleicht, wirkt das alles recht viel, da kommen halt solche Sprüche wie der in der Amazon-Bewertung, ist ja viel zu teuer. Woanders, aber beim T3N-Guide, der ja mit als Grundlage, wo ich ja gestartet bin für das Buch, der wird für 99 Euro verkauft, da beschwert sich niemand, ne? Es ist schon interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Dann machst du ein Printbuch bei Amazon, was Produktionskosten beinhaltet, was doppelt so lang ist, ausführlich ist wie der T3N-Guide und noch günstiger, 30 Euro günstiger ist.
Mhm.
Aber da die Wertigkeitsbetrachtung ist halt interessant, so, ne? Wie die Menschen so einen Wert bemessen für irgendwas, ne?
Ja, das ist ein bisschen schwer durchschaubar, ja. Und du darfst nicht für Sachen was verlangen, die Leute nicht haben wollen. Also wenn du deinem Goldding jetzt noch irgendwie monatlich ein persönliches Gespräch mit dir drin hättest und die Leute sagen, das will ich aber gar nicht, dann kann es sein, dass die deswegen das Gold nicht kaufen, weil sie sagen, ich will nicht für was bezahlen, was ich nicht haben will. Also lieber weniger.
Deswegen oder eben so baukastenmäßig. Sie können ja das, wenn sie das nicht haben wollen, dann können sie das nehmen. Wenn sie nur die Blogbeiträge nicht haben wollen, dann kriegen sie. Also ich glaube, diese Auswahl ist wichtig, dass du so ein Produkt auch wirklich zuschneidern kannst, so irgendwie auf die individuellen Bedürfnisse.
Genau. Jetzt haben wir super eine super Tippsammlung für digitale Produkte hier. Eigentlich ungeplanterweise. Und eigentlich sollte es ja auch um dein Buch gehen. Also Buch kaufen vom Olaf. Weil das sollte man im Schrank stehen haben, oder? Oder zumindest auf der Festplatte. Aber ehrlich gesagt, das E-Book, da verdienst du mehr dran, gell? Deswegen kaufen wir das E-Book.
Nö, aber also wenn es um meinen Verdienst geht, ist das Abo natürlich am schönsten.
Ja. 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 Unterstützen wir unabhängiges Content Marketing since
2009.
Geil. Dann kommen wir zurück ins Jahr 2021. Da gab es jetzt eine, oder?
Content-Marketing. Ich habe den Bildschirm mal geteilt.
Ja, eine Content-Marketing-Studie von Statista.
Also, es ist eine Studie, wie das mit Studien halt so eben so immer ist, ne? Also, es ist, ich sag mal so, die Erhebung und die Zielgruppe, mit der die Studie gemacht wurde, die bestimmt natürlich am Schluss, was rauskommt, ne? Oder was ich eventuell auch raushaben will. Und wenn man mal jetzt guckt, wie wurde die Studie, ich spring mal hier ganz da hinten, wer hat da an dieser Studie teilgenommen? Es waren 216 Teilnehmer, 359, das verstehe ich noch nicht so richtig, also Positionen, Unternehmen, insgesamt 488. Wir haben hier irgendwie um die 400, sagen wir mal, um die 400 Teilnehmer, 60% aus B2B, 40% aus B2C davon. Und dann verschiedene Positionen, Geschäftsführer sind dabei gewesen, Bereichsleitung, Teamleitung, Angestellte mit Leitungsfunktionen, Angestellte ohne Leitungsfunktion, keiner genannten Positionen. Ne? Also... Das ist halt, für alle, die jetzt bei, muss man vielleicht dazu sagen, wir haben das, was wir jetzt hier machen, sieht man nur bei YouTube irgendwie oder zeigen, was wir zeigen. Ja. Natürlich auf der Tonspur euch diese Informationen auch mitzugeben, wenn ihr bei Spotify oder so uns zuhört. Genau.
Dann wechsel müssen wir auf zu jeden YouTube. Fall denken.
Genau.
Ja.
Wir können ja mal die Folien zusammen irgendwie so ein bisschen...
Ja.
Irgendwie und
das waren so die Highlights sind ja auf den Folien.
Genau.
Nur wenige Unternehmen stellen mehr als 30% ihres Marketingbudgets für Content Marketing auf. Das verändert sich nicht, oder? Das ist so die letzten 8 Jahre.
Komisch, ne? Ja, so ein bisschen. Irgendwie, man hat so das Gefühl, jedes Unternehmen weiß eigentlich oder viele Unternehmen wissen, dass sie Content Marketing wichtig ist oder Content Marketing eigentlich auch. Also im gesamten Marketing-Kontext immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber irgendwie die Budgets bleiben so ein bisschen eingefroren und da habe ich so meine eigenes Theorie zu. Ich glaube, dass die verschiedenen Silo-Fürsten halt natürlich ihre Budgets sichern wollen. Das kann Marketing sein, das kann natürlich auch diese ganze Paid-Advertising-Geschichte sein. Die wollen halt ihre Budgets halten und kämpfen da natürlich drum, ne? Und das Marketing-Budget ist halt beschränkt und ich glaube, da Content Marketing, viele Unternehmen haben ja auch keine reine Content Marketing Abteilung, weil Content Marketing ist ja eine Schnittstellendisziplin, die irgendwo dazwischen liegt, zwischen allem irgendwie liegt. Und natürlich, wenn du eine eigene Unit hast, dann kannst du natürlich viel einfacher Budgets sichern, ne?
Ja, ja.
Weil du halt verantwortliche, hauptverantwortlich meinetwegen Head-Offs für die einzelnen Bereiche hast und somit gibt es wenig Fürsprecher, um noch mehr Content-Marketing-Budget zu bekommen, so in den Unternehmen.
Ja, also ich finde es komisch, weil Marketing-Budget, vielleicht ist Content-Marketing auch einfach nicht so teuer, wie jetzt, also wenn du Google-Ads schaltest, dann gibst du da natürlich wahrscheinlich mehr Geld aus. Also vielleicht liegt es auch eher daran, dass Content-Marketing halt im Vergleich zu anderen Methodenabteilungen nicht so teuer ist. Aber wenn ich jetzt uns zum Beispiel anschaue, wir haben jetzt immer wieder mit Google Ads rumexperimentiert, vor allem fürs Tool. Man hat das Gefühl, es bringt was mal nicht. Und jetzt haben wir halt gesagt, das Budget, das wir haben, stecken wir lieber in Content, weil es halt nachhaltig Besucher auf
nachhaltig.
Die Seite bringt.
Nachhaltig. Und das ist der andere Effekt. Also wenn ich Ads schalte, sehe ich direkt Traffic, neuen Traffic auf der Seite. Wenn ich Content veröffentliche, nicht. Also du hast jetzt gerade was anderes beschrieben, glaube ich, vorhin im Vorgespräch war es, glaube ich. Hast du gesagt, dass ihr dass ihr jetzt ja deutlich mehr Content publiziert und dadurch eure Traffic-Zahlen halt deutlich, auch unmittelbar deutlich zunehmen. Aber normalerweise, wie du sagst, ist ja das Produzieren von Content, Schaffung von nachhaltigen Assets, die mir da auch noch in ein paar Jahren irgendwie Traffic bringen, wenn die Budgets schon lange irgendwie investiert sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Content Marketing günstiger ist. Ich würde sagen, dass Content Marketing die Effekte nicht so unmittelbar festzustellen sind. Und vielleicht auch nicht so klar zuordnenbar, als wenn ich jetzt eine Google Ads schalte oder so. Und das ist halt so ein bisschen, sind so viele Gründe irgendwie, damit reinspielen. Ich glaube, Content Marketing haben alle auf dem Schirm, aber irgendwie fehlt da so ein bisschen der Hebel, um weitere Budgets darüber zu shiften irgendwie. Es läuft so nebenher irgendwie, weil man es ja machen sollte, so ungefähr.
Ja. Und wahrscheinlich, glaube ich, auch so Content Marketing aus dem Lehrbuch gibt's bei den meisten wahrscheinlich eh nicht, wie du es jetzt empfiehlst, sozusagen eine Strategie, die auf Content aufbaut. Sondern da gibt's halt einen Flickenteppich bei den meisten. Also bei uns auch. Mal schalten wir 2 Monate AdWords und testen das mal. Den Blog gibt's schon eh lange. Dann macht der Ginon, denkt sich, jetzt will ich jeden Tag was bloggen. Dann schafft er das mal wieder für eine Woche. Dann lässt das 3 Tage ruhen. Also ich glaube, bei den meisten ist das halt auch ja mehr oder weniger aktionistisch. Und dann kommt dann so ein Budget raus vielleicht.
Es wird halt in maximal Jahren gedacht. Ne? Hier sehen wir übrigens jetzt bei der nächsten Folge, dass es wohl schon so ist, dass die Content-Auto-Marketing-Ausgaben zukünftig oder dass die wohl steigen sollen. Wir werden es nächstes Jahr sehen. Also
sagen sie immer, dass sie mehr ausgeben.
Wir werden es sehen.
Ja.
Ob die Entwicklung wirklich so ist. Ich glaube, das haben sie, glaube ich, jedes Jahr auch gesagt, dass sie mehr in Content Marketing investieren wollen, und wie du sagst, sind wir dann trotzdem wieder bei den 30%.
Ne? Genau.
Ja. Ja.
Und dann ist immer da so, sie machen noch nicht genug. Also, statt
jetzt kommt so eine ganz interessante Folie hier. Über 2/3 der Unternehmen veröffentlichen mindestens einmal pro Woche Content. Und da treffen sie mich ja genau an dem richtigen Nerv. Also die Häufigkeit und Frequenz, wie häufig jemand Content veröffentlicht, sagt mal wirklich relativ wenig aus. Nach meiner Meinung ist das überhaupt, darf das eigentlich gar keine Maßgabe sein. So. Klar soll man regelmäßig Content veröffentlichen, aber ob das jetzt pro Woche oder einmal im Monat ist, halte ich für relativ irrelevant.
Das ist eine Frage davon, wie viel Energie und Zeit habe ich dafür? Habe ich ein Team dafür? Wie ist meine Strategie? Also wir wollen bei Wortliga, will ich eigentlich jetzt in die Richtung Magazin, also dass die Leute halt, also dass es A, nicht um mich zentriert ist, und B, dass die Leute halt auch auf unsere Seite kommen, um da Newsartikel über guten Content zu lesen, gute Texte. Und dann muss natürlich die Strategie sein, alle 2, 3 Tage muss da was Neues mindestens drauf. Aber wenn du hast, wie keine Ahnung, irgendwie ein Beratungsunternehmen, das veröffentlicht einmal im Jahr eine Studie und dann spielst du irgendwie fett über Newsletter aus und ein paar Beiträge drum, dann, ja gut, so kann auch funktionieren.
Exakt, eigentlich die Qualität macht es am Schluss. Und wir müssen natürlich hier auch berücksichtigen, hier ist natürlich auch Social Content mit berücksichtigt, glaube ich, so wie die Studie aufgebaut ist. Also es geht hier nicht nur um Beiträge auf der eigenen Website, wie häufig, sondern ich glaube, da ist dieser ganze snackable Social Content, der relativ effizient und schlank ist, sag ich mal, ist da auch mit drin. Ne? Aber ich finde, diese Folie hätten sie sich, es ist vielleicht ganz interessant, nice to know, wie oft wer Content veröffentlicht. Am Schluss ist es aber nach meiner, wenn ich nicht gerade ein Publisher bin, der mit Google News irgendwie arbeitet, sondern ein Unternehmen bin, was wirklich Content-Marketing für mich macht, dann reicht es auch nach meiner Meinung, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr richtig gutes Content-Highlight rauszubringen und damit sich zu positionieren auch. Ne?
Also deine Kritik ist, das könnte hier einfach einen falschen Eindruck auf Leute machen.
Exakt.
Am besten veröffentliche ich mehrmals pro Woche.
Ja,
weil wenn ich mehrmals pro Woche Schmarrn veröffentliche, der irgendwie, also ich komme ja immer mehr drauf, dieses seelenlose nur aufs Zahlengestarren zu sagen, das hat Traffic, das hat Suchvolumen, das Keyword, dazu mache ich jetzt einen Artikel, damit bin ich jahrelang auf die Fresse gefallen. Ich bin ja bei uns jetzt recht viel am Bloggen und schreibe aber auch mal einfach über erzähle über meine persönlichen Erfahrungen mit was oder so oder mache einen Test von was, also irgendwie so mit Leidenschaft, was mir Spaß macht, dann gucke ich, dass ich das halt ein bisschen mit Suchvolumen matcht. Und das funktioniert, also du kannst dann richtig falschen Eindruck bekommen von dem, wie du rangehst, dieses roboterhafte Content raushauen.
Abarbeiten.
Ja, das also funktioniert bei Content Marketing.
Listen abarbeiten. Also ich glaube, vor allen Dingen neigt man dann schnell, wenn das die Maßgabe ist und jemand jetzt aufgrund dieser Studie sagt, wir müssen einmal pro Woche Content veröffentlichen, vielleicht im Blogbeitrag oder so, dann sind wir, das ist die beste Vorlage für Content Marketing Aktivismus.
Ja, also hast du am Ende so einen sterilen, uninteressanten Blog, so, wo ein Thema wie das andere ist, so ein bisschen. Also, das danach riecht es zumindest.
Ja.
Also, man muss schon irgendwie, das ist für mich so ein Fazit, jetzt auch, gerade wo es bei uns contentmäßig, also wir haben den Content in den letzten Monaten verdoppelt. Das ist echt krass. Den Traffic. Wobei das auch nicht nur am Content liegt. Aber, du musst damit, auch wenn es blöd klingt oder abgedroschen, mit Leidenschaft rangehen.
Genau, ja, es kann man, würde ich unterschreiben, so. Und wenn es nicht zu schreiben gibt, gibt es nicht zu schreiben.
Ja.
Und dann hilft mir auch nichts, wenn ich dann aber stehen habe, aber wir müssen diese Woche was publizieren. Wenn es nicht zu schreiben gibt oder zu publizieren gibt, dann gibt es nicht zu publizieren.
Ja, absolut. Dann lieber irgendwie ein bisschen Analyse machen oder auch, was ich jetzt immer wieder, wo ich dran denke, mal was updaten. Oder da warst du ja auch dabei, die SEO-Expertenrunde, SEO-Text-Expertenrunde auf Wortliga. Also das hat jetzt auch ganz gut Besucher schon. Also da habe ich ja dich und ich glaube 6 andere. Johannes Beuys von Sistrix zum Beispiel. Interviewt über das Thema und ich habe da eine Woche dran gearbeitet, an dem ganzen Ruhe, immer wieder so ein bisschen was. Und dann kommt was Geiles zustande.
Ja, aber da ist natürlich der geile Effekt auch noch und das funktioniert immer sehr gut, das kann ich auch sagen. In dem Moment, wenn du natürlich Reichweitenstärke, Influencer, sag ich mal, involvierst in so eine Produktion, teilen die das ja auch und dann kriegst du natürlich, profitierst du man natürlich auch von deren Reichweite. Ist eigentlich kein Geheimtipp, ist es irgendwie selbstverständlich, dass man bei der Content-Produktion auch immer drüber legen müsste, ob es Branchen Influencer gibt, die man irgendwie in die Produktion involvieren kann. Ne?
Ja, das war richtig geil. Vielleicht an der Stelle hier, ich verlinke es mal in den Shownotes, auch mit Fabian Auder, Johannes Beuys, Marco Jank, Olaf Kopp war dabei, Kai Spriestersbach, Robert Weller und der Pierre Wandiger von Selbstständig im Netz.
Mhm.
Ist cool geworden. Das macht mich auch stolz, wenn so geile, also Interview ist ein super Format, wenn man so geile, verschiedene, zum Teil verschiedene Ansichten, du lernst aber was aus dem Gesamtbild. Mhm. Also nicht jeden Tag was rausballern, lieber mal ein paar Leute anfragen, willst du mal einen Gastbeitrag bei mir schreiben oder mal ein Interview machen? Das muss nicht jeden Tag sein.
Mhm.
Ja. Okay, aber wir...
Genau, dann haben wir hier noch, das fand ich ganz spannend, und zwar, dass wenn es um das Ziel von Content Marketing geht, dass die Unternehmen zum Großteil angegeben haben, dass sie Content Marketing betreiben, um eine Stärkung der Marke herbeizuführen und das Image zu verbessern in der Branche. Und das finde ich ganz spannend, dass es noch vor Neukundengewinnung und Stärkung der Kundenbindung zum Beispiel als Ziel irgendwie. Das ist übrigens bei B2C und B2B gleichermaßen. Mhm. Und das ist halt aber auch wieder so ein Ding, wo ich denke, ja, da ist viel Wahres dran. Und da sind wir wieder bei dem Nachhaltigen von Content. Ne? Dieses Content, guter Content wirkt viel länger, als wenn ich eine Ads-Kampagne schalte.
Weil aber würdest du sagen,
eine Ads-Kampagne, als Brand-Building-Instrument ist Content immer Nummer eins vor Ads und allem anderen.
Wie meinst du als, das war mir jetzt zu kompliziert. Was ist vor Ads? Content ist vor Ads als Brand-Building-Maßnahmen, ja.
Ja, Content ist für Brand-Building immer
besser als
effizienter als Ads, weil Ads sind in dem Moment, erstens, Ads werden als Ads wahrgenommen.
Ja.
Und werden, ist es Werbung und ich an jeder Ecke. Das heißt nicht, dass ich mir die Marke unbedingt merke.
Aber es ist interessant. Also Stärkung der Marke und Image nach außen habe ich fast nie im Kopf, lustigerweise. Also ich habe immer im Kopf Leute draufkriegen, die dann
Unser
Tool benutzen.
Du willst doch deine Worte, bräuchtest du ja nur auf Reichweite gehen, aber du willst ja schon die Wortliga als Marke in einem bestimmten thematischen Bereich positionieren.
Ja, ja.
Und damit sind wir ruckzuck beim Markenaufbau, ne?
Ich glaube, ich bin einfach so ein, ich habe so eine Vertriebsdenke, wobei eigentlich auch das nicht so richtig. Ich denke da, glaube ich, auch ziemlich unstrategisch. Also klar freue ich mich, wenn mehr Leute unser Tool benutzen zum Beispiel oder meinen Kurs kaufen. Aber es ist auch so ein, ich bin da ziemlich, ich will Traffic. Vielleicht denke ich da einfach zu primitiv noch. Ich will mehr Traffic, natürlich von den richtigen Leuten. Mhm. Aber ich habe immer so im Kopf viel Traffic von den Leuten, die schreiben wollen oder die auch mal einen Text da suchen.
Mhm.
Also ich denke da sehr pragmatisch, vielleicht zu pragmatisch, keine Ahnung. Also würdest du das von dir sagen, warum veröffentlichst du die vielen Inhalte auf SEM Deutschland seit Jahren für die Markenbildung auch? Oder
nur
hast du nicht auch Kunden im Kopf?
Wow. Reputation. Reputation, deshalb mache ich ja Thought Leadership Content.
Mhm.
Das ist rein für die Rankings auch zweigeteilt. Rankings und Traffic dadurch, als auch Reputation. Also ich habe ja irgendwann mal an einer anderen Folge erzählt, den Blog betreibe ich aus Reputationsgründen, das Glossar aus SEO-Gründen oder aus Traffic-Gründen.
Mhm.
Ich habe das wirklich aufgeteilt zwischen den Website-Bereichen.
Ah ja.
Ich kann man vielleicht, weil wir gerade bei den KPIs waren, beziehungsweise da war nämlich auch was, du hast viel von Traffic gerade gesprochen.
Traffic.
Ich
bin aber so ein Journalistenherz, ich will viele Leser haben.
Website-Zugriffe und Social Media Analytics zeigen den Erfolg von Maßnahmen. Also die sind da, die Unternehmen, die hier befragt wurden, die sind da auch ziemlich stark, die gucken halt auch in erster Linie auf Website-Zugriffe, ne?
Ja, genau.
Oder eben auf Social Media, je nach, wenn es Social Content ist, halt auf die Social Media Engagement.
Ja. Ja. Also die Leute, die bei dieser Studie teilgenommen haben, meinen, die Website-Zugriffe sind der wichtigste Indikator für Erfolg.
Ja.
Okay, dann genau, das habe ich ja bei mir gerade beschrieben. Da kriegt man es ja auch am dollsten mit. So, okay, geil, der Artikel hat jetzt 52 Leute pro Tag drauf. Aber so gehst du schon auch vor, oder? Weil du sagst ja nicht, mein Unternehmen hat jetzt mehr Reputation bekommen dieses Jahr, weil ich habe diese tollen Artikel veröffentlicht, sondern du sagst ja, geil, Traffic läuft, ich mache was richtig, oder? Oder misst du das irgendwie noch anders? Oder?
Nee, gut, dieses Reputationsthema ist so ein bisschen weich, ne? Das kann ich nicht ganz klar zuordnen, nicht ganz klar messen, aber irgendwie schon. Da sind ja die Konkurrenzen, das zeigt mir, wenn ich ein Thema durchdringe und immer wieder bespiele, dann wer bin ich der, wie mit Entitäten.
Mhm.
Ich werde als Mr. Entity bezeichnet in Deutschland. Inzwischen so. Und immer wenn es um das Thema Entitäten und SEO geht, bin ich Ansprechpartner Nummer eins.
Mhm.
So, das ist Reputation, das ist Positionierung, so, das ist Marke.
Ja.
So, und das ist,
das ist schon
das
gut,
versuchst du halt natürlich immer. Und deshalb ist es auch Bespiel und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn er sich da positionieren will als Experte oder als thematische Autorität, wechselt nicht andauernd die Themen, sondern beißt euch an einem Thema fest, Weil wenn ihr zu generisch werdet, dann habt ihr ganz viele Wettbewerber, vor allen Dingen Konkurrenten, und müsst euch da erstmal durchsetzen. Wenn ihr aber euer Nischenthema findet und da beginnt, dann sind dir Anfragen, wenn jemand sich über das Thema informieren will oder Podcast-Gäste sucht, Interview-Gäste sucht, bist du auf jeden Fall Anlaufstelle Nummer eins. Mhm. Viel schneller, als wenn du es jetzt für das Thema SEO zum Beispiel machst.
Ja, da muss ich echt noch ein bisschen strategischer anfangen zu denken, glaube ich, für mich selbst. Ist interessant, weil früher stand ja bei uns das Tool noch nicht so im Vordergrund, da haben wir über alles Mögliche geblockt, irgendwie Gastbeiträge veröffentlichen, weil wir halt Ghostwriting für Gastbeiträge angeboten haben und das war halt immer so ein vieles hin und her und jetzt bin ich da bei diesem Thema Verständlichkeit angekommen, das hat mich ja früher auch schon beschäftigt und das ist jetzt so mein Thema, ja, stimmt schon. Yeah. Daran sollen die Leute denken, wenn sie Gidon Wagner hören, verständliche Texte.
Die müssen dich irgendwo einordnen. Am Schluss geht's wieder um Schubladen. Wir denken immer im Schubladen. Wo packe ich den Gidon hin? Wo packe ich den Olaf hin? Wo packe ich die Wortliga hin?
Ja.
Wo packe ich? Und dann, das ist thematische Positionierung, also Teil des Markenaufbaus. Ne? Und genau das, darum, also das ist für mich wirklich, also neben dem Suchmaschinen-Traffic ist das für mich das wichtigste Ziel. So. Ich finde halt interessant, dass es hier gar nicht in der Studie, das ist ein kleiner Widerspruch, weißt du?
Ja, eben.
Auf der einen Seite wird gesagt, sie machen Content Marketing in erster Linie, um die Marke zu stärken.
Genau, und dann
bei den Metriken, die wir sehen, die ja eher taktischer Natur sind oder eher kurz- bis mittelfristige Ziele sind, hier werden aber keine langfristigen Ziele wie wirkliche Markenkennzahlen oder so berücksichtigt.
Genau. So, ja genau, aber ich glaube, das ist auch eine Denkungsart. Also der eine denkt strategischer, so wie du, und ich bin, glaube ich, eher so ein Taktiker. Ich denke nicht so weit. Ich denke ganz kurz, also ich denke einfach so, ich bin ja auch in meiner Werkstatt und baue irgendwie Möbel. So, ich bin so ein primitiver Handwerker im Vergleich zu dir. Du bist eher so ein, der dann ans große Ganze denkt. Und das müsste hier drinnen sein.
Aber genau. In der gesamten Studio findest du Ambivalenzen. Du hast zum Beispiel hier, also hier wird das Ziel, wenn wir uns nochmal die Ziele angucken, die drei wichtigsten Ziele für, warum die Unternehmen Content Marketing machen. Ich gehe nochmal zu der Folie hier. Das ist Stärkung der Marke, Neukundengewinnung, Stärkung der Kundenbindung. Das sind die drei wichtigsten Ziele. Wenn ich jetzt zu den Messgrößen wieder zurückgehen.
Dann bin ich im taktischen.
Spiegeln die sich überhaupt nicht wieder?
Nee, null.
Drei Hauptzielen, die definiert sind.
Und
noch weiter, dann ist es witzig, rund drei von vier Unternehmen betrachten ihre Content-Marketing-Strategie als erfolgreich. Das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Das wirkt alles sehr ambivalent und spiegelt aber, glaube ich, noch auch das etwas unsystematische Vorgehen von vielen Unternehmen im Content Marketing wider. Weil du es eigentlich, wenn du es mal mit übereinander legst, irgendwie komplett ambivalent zueinander
ist. Ja, das sind so gelernte Antworten, ja, meine Marke stärken. Und dann habe ich aber, wenn ich den Erfolg messen will, habe ich nur meine Analysedaten zur Verfügung und sagt dann, okay, das ist erfolgreich. Aber ich kann ja auch, das denke ich mir, soweit denke ja sogar ich. Ich denke mir oft, ja, viel Traffic haben wir da jetzt drauf, aber sind das die richtigen Leute? So gehe ich auch an die Themenfindung an. Ich überlege immer, jemand, der unser Tool benutzt oder der zu unserer Agentur will, was interessiert den? So taktisch bin ich, so strategisch bin ich schon drauf. Aber messen tue ich dann wieder nur Traffic, muss ich zugeben. Wie würdest du denn dann Reputation messen? Erwähnungen des Unternehmens im Netz zum Beispiel?
Konkurrenzen, aber auch sowas wie Verlinkungen, also Verweise, als auch natürlich sowas wie Net Promoter Score, obwohl das natürlich ein sehr theoretischer Wert ist.
Weil die Stadt?
Alles Net Promoter Score heißt, sagt eigentlich aus, wie wahrscheinlich ist es, dass dich andere empfehlen würden im Netz?
Ah ja.
Und dann gibt's aber auch noch Markenmetriken halt, ne? Marktanteile. Gewinnung mal Bekanntheitsgrad. In einer bestimmten Branche. Übrigens, jetzt kurz nochmal zu den Metriken, die hier als wichtig sind. Ich habe gesehen, Neukundengewinnung ist auch eins der wichtigsten Ziele. Wir sehen hier Conversion Rate und Kaufabschlüsse bei den KPIs, aber erst an sechster Stelle hier zum Beispiel.
Ja.
Also, es passt, oder qualifizierte Leads noch tiefer. Also irgendwie passen diese Angaben dieser Unternehmen irgendwie nicht mit die, also die KPIs mit den eigentlichen Zielen, die definiert man nicht so richtig zusammen.
Ich glaube, das spiegelt aber auch so ein bisschen die Psyche von Leuten wieder, die Marketing arbeiten. Weil ehrlich gesagt würde ich auch sagen, ich bin gerade super glücklich, weil unser Traffic so nach oben geschnellt ist, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die Conversion Rate besser geworden ist. Also das ist natürlich auch schwer, die Conversion Rate richtig zu erfassen und zuzuordnen, woher kommt der Kunde und wie war, da müsste ich jeden Kunden anfangen und befragen, wie hast du von uns erfahren? Das ganze Zeug, es ist viel leichter zu sagen, ich habe viel Traffic und ich bin deswegen erfolgreich. Mhm. Und deswegen sind da, glaube ich, jetzt hier in der Folie die Maßnahme oder also die Conversion Rate als Erfolgs ja KPI so weit unten, weil niemand Bock hat oder weil die viele Leute halt nicht kennen.
Einfach. Vor allen Dingen, weil Content ja auch maßgeblich in der Awareness-Phase der Customer Journeys und da ist auch Conversion Rate tatsächlich nicht die richtige Metrik, um den Erfolg zu messen, sondern da ist es tatsächlich vielleicht Website-Zugriffe oder irgendwelche Engagement-Kennzahlen. Ich würde gerne noch, wo wir gerade beim Thema Customer Journey sind, hier jetzt dann messen auch ganz viele der Unternehmen der Distribution von personalisierten Content entlang der Customer Journey. Dieses Thema personalisierter Content findet man hier ziemlich oft in der Studie. Aber ich glaube, dass das Verständnis, selbst ich kann jetzt nicht sagen, was ist genau wie verstehen die Studienteilnehmer personalisierten Content? Ab wann ist es personalisierter Content?
Mhm.
Ne? Also das ist es personalisierter Content. Ich finde, hier wird ein bisschen mit Buzzwords auch umgeschmissen und nicht jeder versteht da das Gleiche drunter irgendwie so.
Ja. Deswegen hatte ich ja auch gestöhnt, als wir darüber geredet haben, diese Studie vorzustellen, weil das halt immer dieses selbe Blabla ist. Aber man erkennt jetzt daran mal, wie widersprüchlich die Studie ist, daran, was dann Realität auch echt ist. Also
ich
Realität ist halt immer noch recht bescheiden. Also personalisierter Content könnte ja auch sein, wirklich personalisiert im Sinne von, was hast du gegoogelt und dann kriegst du entsprechend das da oder kann, ich weiß nicht, wie kann das ablaufen? Da gibt's ja ganz, ganz verrückte Sachen. Oder personalisiert kann ja auch sein, der sieht mobil anderen Content als ein Desktop. Zum Beispiel.
Das ist ein sehr grober Grad der Personalisierung. Du kannst dir ganz dynamischen Content ausliefern aufgrund des Nutzerverhaltens. Was hat er vorher gemacht und was zeige ich ihm dann irgendwie? Oder wie es Karl ganz individualisiert auf seinen Seiten macht, also Karl Kratz, dass du am Anfang des Textes auswählen kannst, ob du Einsteiger bist oder Profi-Stich und dann je nach deiner Auswahl gestaltet sich der Content, der darunter dann aufgelistet wird, anders.
Ne? Daran habe ich jetzt auch
oder
mal gedacht.
Ob du viel lesen willst oder wenig lesen willst, wie viel Zeit du eventuell gerade hast, überhaupt zu lesen, so und das ist schon ein sehr hoher Grad. Aber ganz ehrlich, das habe ich bis auf bei Karl noch nirgendwo so gesehen.
Mhm.
Also das ist schon sehr advanced und wenn also bis Unternehmen so weit denken, das sehe ich nicht in den nächsten 10 Jahren.
Das machen dann Algorithmen irgendwann.
Was noch ganz interessant ist, die beliebtesten Content-Formate, Text,
Infografiken,
B2B und B2C, naja, also guck dir die Rankings an, ne? Also ganz oben Textformate, dann Bildformate, Videos, Infografiken, GIFs, Microsites, interaktive Website, Webinare im B2C-Bereich jetzt, hier im B2B-Bereich Textformate, Bildformate, Videos, Infografiken, Webinare, Whitepaper, so eben, also Textformate, du kannst beruhigt sein, Textformate stehen bei beiden, sowohl bei B2B und B2C immer noch ganz oben.
Yeah, es wird weiterhin Texter geben.
Yeah.
Wir überleben. Aber warum steht hier bei Infografiken 62%? Ach so, 62% benutzen überhaupt Infografiken. Okay, ich bin mal erstmal, ich verstehe so Grafiken oft nicht gleich. Okay, Textformate, ja gut, ja. Ist halt auch wieder, ist ja auch spannend, mal zu wissen, wen haben die da genau befragt. Weil schau, du merkst ja, so ein Content-Strategie wie du gibt ganz andere Antworten als ein Texter wie ich. Ich will schreiben, Traffic, du willst eher das große Ganze. Es wäre echt mal interessant, bei solchen Studien zu sehen, ja, wer wird denn da befragt?
Wir haben hier, da gibt's das sagen sie am Schluss ziemlich, also nennen die Branchen am Schluss auch noch, wer da teilgenommen hat, etc. Und auch ja. Verteilung B2B und B2C. Also vielleicht können wir da an der Stelle, die Studie lohnt sich. Ich finde, es lohnt sich schon, Blick da drauf. Man sollte sie aber kritisch, wie immer, sollte man die Studien sich angucken, weil es gibt Ungereimtheiten, es werden Buzzwords reingeschmissen, wo vielleicht jeder was anderes drunter versteht und ruckzuck zerschießt es halt so eine Studie und den Ergebnissen. Ne?
Mhm, ja, und vieles ist, die Studie ist widersprüchlich, aber bei vielen Sachen sicher auch, weil wir Menschen widersprüchlich denken. Mhm. Das darf man nicht vergessen.
Genau. Okay. Also eigentlich haben wir jetzt genug für heute geliefert, ne? An Content, denke ich, ne? Also.
Wir sind locker bei 50 Minuten. Ich würde sagen, über die Quality Rater Guidelines
sprechen wir das nächste Mal oder eine der nächsten Folgen. Ob es das nächste Mal ist, vielleicht haben wir auch einen interessanten Gast. Ja. Vielleicht apropos Gast, seid mutig, schreibt uns ruhig mal an, wenn ihr irgendwie mal zu Gast ein spannendes Thema habt und ihr zu Gast sein wollt bei uns, dann gucken wir uns das an.
Oder eine Studie gemacht habt.
Oder eine Studie gemacht habt. Nein, nicht unbedingt. Dann seid ihr vielleicht auch mal zu Gast im Content Kompass.
Yeah, so läuft's. Wir freuen uns. Dann sehen wir uns nächsten Monat wieder mit einer Interviewfolge. Nächsten Monat haben wir ja eine Interviewfolge. Haben wir da schon jemanden?
Nee, deswegen sage ich's.
Ah ja, sehr gute Idee. Okay, danke Olaf, danke Zuhörer.
Danke Gidon. Folgt uns bei Spotify, bei YouTube, iTunes. Bewertet uns bei iTunes, freuen wir uns drüber. Wir
und kauft raus. Olafs
Content
Buch.
Ist nicht alles, yes. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Ja, was ist das für ein verspulter Track, Mann? Boah, ich bin echt ziemlich high. Warte mal, wir haben was vergessen. Geh doch mal rein. Ja, durch die Tür da. Ja, genau. Montags 22 Uhr Songwriting Session mit Profession gedressen, Vibe und Party Exzessen, Kokain und ein paar Pillen. Ich sag, sie sollen mal chillen, ich bin on fire, so wie Thomas Gottschalks will, um Himmels Willen. Was ist das wieder für ein Flow, damit komm ich definitiv nicht in den Himmel. Gib mir Pimmel mit Schimmel, sie leckt ihn ab und sagt, Minze. Steck ihn rein, es riecht nach Ritze. Zieh mir noch ne Line und dann ab auf die Piste. Alles was wir heute machen ist so fire, fire. Komm in Rio in den Club und es ist fire, fire. Gehst du unfall auf den Sack, gibt's auf die Eier, Eier. Also lass uns fire, fire, dieser Song ist fire, fire. Alles was wir heute machen ist so fire, fire. Komm in Rio in den Club und es ist fire, fire. Gehst du unfall auf den Sack, gibt's auf die Eier, Eier. Also lass uns fire, fire, dieser Song ist fire, fire. Billige Schlappen werden heute noch im Club geklärt. Danach werden sie angezündet und hinterm Club beerdigt. Deine Bitch nimmt meinen Kopf, schiefen Turm von Pisa. Wieso kommt eigentlich keiner auf diese miesen Biester? Abgefuckte Knappen bestellen Krabben mit Bock auf Flaschen und Verpuls als billiges Beigetränk. Doch wollen diese Pimmel ne Feature mit mir, dann müssen sie die Karten rausholen, so wie FIFA 2004. Asoziales Verhalten steht bei mir an der Tagesordnung. Lang willst du mich weiter, bring ich dich heute in Schwabing Nord. Dann steige in den 59er Bus und fahr nach Riesing. Fährst du voll ausgestattete Limo, aber Leasing. Freudige Bitches, sie kommen, sie schuppen und schön. Danach muss ich mich mit ihren Brüdern versöhnen. Also schön, kommen wir zum Wesentlichen. Aber vorher baue ich mir noch einen auf am Küchentresen. Alles was wir heute machen ist so fire, fire. Komm in Rio in den Club und es ist fire, fire. Gehst du unfall auf den Sack, gibt's auf die Eier, Eier. Also lass uns fire, fire, dieser Song ist fire, fire. Alles was wir heute machen ist so fire, fire. Komm in Rio in den Club und es ist fire, fire. Gehst du unfall auf den Sack, gibt's auf die Eier, Eier. Also lass uns fire, fire, dieser Song ist fire, fire.